Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer einer weiteren Folge der Interviews for Future, dem Podcast der Leipziger Scientists for Future. Wer uns öfters hört, weiß schon, dass wir ein relativ weites Themenspektrum haben. Und heute wollen wir uns nicht nur um Klimaschutz und natürlich Biodiversität kümmern, sondern auch um die politische Haltung dahinter. Und da habe ich Ruprecht Polenz eingeladen. Hallo, Herr Polenz.
Hallo, schönen guten Tag.
Ja, erstmal schön, dass Sie dabei sind. Sie waren CDU-Generalsekretär 2020, sind Mitglied der Klimaunion, haben online eine große Reichweite, haben einige weitere Posten. Gibt es da irgendwas, was Ihnen vielleicht noch wichtig ist in dem Rahmen, was Sie über sich sagen möchten?
Ja, ich würde schon sagen, dass ich leider erst relativ spät angefangen habe, mich um die Fragen des Klimaschutzes zu kümmern. Ich war ja lange im Bundestag als Außenpolitiker und da standen Fragen wie internationale Friedens- und Sicherheitspolitik, Menschenrechte, Konflikte auf der Tagesordnung. Das war auch wichtig, denke ich. Aber die Probleme der Erderhitzung, muss ich zu meiner Schande gestehen, habe ich erst relativ spät als so dringlich erkannt, dass ich mich mit denen jetzt auch stärker auseinandersetze und über die Klimaunion versuche, mit Einfluss zu nehmen auf meine Partei, dass sie diese Fragen ernst nimmt und zur Lösung beiträgt.
Was heißt relativ spät oder vielleicht anders gefragt, was war denn so ein Auslöser? Wie kamen Sie zu dem Thema?
Ja, relativ spät heißt eigentlich erst nach meiner Zeit im Bundestag. Also wenn Sie Abgeordneter sind und Sie sind im Auswärtigen Ausschuss, dann haben Sie sozusagen einen vollen Terminkalender und eine Agenda, die Sie ja auch nur begrenzt selbst bestimmen, die sich quasi durch die Konflikte dieser Welt auch ein Stück weit ergibt. Und als ich dann im Ruhestand war, hatte ich eben auch mehr Zeit, mal mir andere Sachen anzuschauen. Und es ist ja auch so, dass die Debatte als solche zwar in die 70er Jahre eigentlich zurückreicht, wo die ersten Warnungen vor Erderhitzung ja schon deutlich waren, auch gut begründet. Aber richtig virulent und massiv ist die Debatte ja jedenfalls aus meiner Wahrnehmung dann erst etwas später geworden. Und da habe ich mich dann eben auch dafür interessiert. Und ich bin kein Naturwissenschaftler, das macht die Sache manchmal auch etwas schwerer, Dinge zu verstehen, sondern ich bin Jurist. Aber ich kann ganz gut, glaube ich, abschätzen, wie man politische Prozesse organisieren muss, damit sie zu einem Erfolg führen. Und dieses Wissen kann, denke ich, auch helfen, mit den Klimaproblemen umzugehen.
Ja, Sie haben die Debatte schon angesprochen. Letztlich haben wir ja keine Wissensproblematik, sondern eher eine Debattenproblematik, in welche Richtung wir das Land, die Zukunft, die Welt lenken. Sie sind ja auch ein alter Hase in Sachen Politik, auch politischer Debatte. Wie würden Sie denn ja den Zustand der heutigen politischen Debattenkultur beschreiben?
Naja, er ist sehr polarisiert. Das kommt vor allen Dingen aus den Debatten, die wir über Social Media wahrnehmen oder selber dort führen. Dazu tragen die Funktionsprinzipien der Social Media Plattform bei, die ja von dem einfachen Prinzip ausgehen, man verdient das Geld mit Werbung. Die Menschen können umso mehr Werbung sehen, je länger sie auf den Plattformen bleiben. Sie bleiben dort lange, wenn sie unter ihresgleichen sind und wenn sie emotional angesprochen werden. Und die stärksten Emotionen sind eben Empörung und Wut. Und damit ist praktisch das Feld bestellt für eine Art der Diskussion, die eher von Lösungen wegführt, weil das lernen wir ja in demokratischen Prozessen. Es geht dann immer auch ein Stück weit um Interessenausgleich, um Kompromisse, um das Erzeugen von Win-Win-Situationen, um einerseits, andererseits. Aber ein einerseits, andererseits Tweet oder Post hat eine immer deutlich geringere Reichweite, als wenn sie richtig auf den Tisch hauen.
Sicher, wenn man jetzt in der Debatte im Internet, jetzt Twitter zum Beispiel schon drin ist, aber jetzt auch mal so ein bisschen mit Blick auf die Auslöser von Debatten, das sind ja meinungsbildende Tweets, Aussagen, die dann aus der politischen Ecke kommen und also nach meinem Empfinden, ich bin jetzt 43, verfolge das jetzt vielleicht seit 20 Jahren, hat sich da ganz scharf schon was verschoben, auch von dem, was außerhalb in diese Medien reingetragen wird. Geht es dann letztlich nur noch um Reichweite und Wählergunst?
Das ist, ich finde, es ist eine spannende Wechselwirkung, wo man natürlich immer fragen kann, ist Henne oder Ei zuerst? Mein Eindruck ist der, dass nahezu alle Journalistinnen einen Account in jedem Falle auf X, auch auf Facebook früher, jetzt vielleicht in Zukunft stärker auch auf Blue Sky haben und diese Debatten dort verfolgen und sich einen Eindruck und dadurch bildet sich bei ihnen ein Eindruck über die Art und Weise, wie die Gesellschaft debattiert. Einen besseren Eindruck kriegen sie nicht, weil sie ja selbst am Arbeitsplatz sitzen, sie können zwar mit ein paar Leuten reden, aber sie haben schon den Eindruck, also wenn ich mir die Tweets anschaue, dann nehme ich doch wahr, wie ein größerer Teil, das ist zwar nicht repräsentativ, das weiß auch jeder, aber doch ein größerer Teil der Gesellschaft debattiert. Und dann schwappt das, was im Netz passiert, auch in die Berichterstattung der klassischen Medien über. Und zwar nicht nur in Form von Zitaten, es werden ja relativ oft auch Zitate von X oder so direkt in Artikel eingebaut, sondern eben auch ein Gefühl für Stimmungen. Und nun sind auch die Medien nicht völlig frei von Überlegungen, wie erreiche ich Leserinnen und Leser, wie erreiche ich vielleicht auch eine etwas größere Reichweite. Und dann greifen ähnliche Prinzipien. Also ich glaube schon, dass man den Einfluss der Social Media auf die politische Willensbildung insgesamt, aber eben auch auf die Debattenkultur nicht unterschätzen darf.
Das sicherlich. Nur wenn man jetzt gerade Ihre Partei, die CDU, die sich als christlich-demokratisch, ich würde es gerade als Christliche mal rauspicken, hernimmt. Und naja, also zum Beispiel Ihr Parteichef dann 60 Milliarden Haushaltsloch mit bisschen Bürgergeld senken, stopfen will, das ist ja mathematischer Quatsch. Letztlich aber halt auch eine persönliche Haltung. Sollte da jetzt nicht gerade eine christliche Partei vielleicht auch aktiv, auch gegen diese Widerstände, die natürlich durch diese Mechanismen kommen, eine andere Haltung vermitteln? Nächstenliebe, naja, Demut.
Ja, ganz sicher. Bedeutet, dass C nicht nur sozusagen als irgendwo aufgeschrieben ein Markenzeichen, sondern es verpflichtet natürlich auch. Und es ist auch nach meiner festen Überzeugung ein guter Kompass für die Entscheidung, auch etwa in der Klimafrage. Bewahrung der Schöpfung, das wäre ja die Übersetzung des C für Umweltschutz und Klimaschutz ist ein Auftrag, den man eben auch christlich begründen kann und der eine Partei wie die CDU auch verpflichtet. Und deshalb erwarte ich auch von meiner Partei, und in Teilen ist sie ja auch auf dem Weg, dass sie diese Ziele ernst nimmt und eigene Vorschläge macht. Aber ich räume schon ein, da ist sie aber auch leider nicht alleine im politischen Parteienspektrum, weil es ja noch ein bisschen hin ist, bis man das noch stärker merkt als jetzt mit den Folgen der Erderhitzung, tendiert eben Politik dann doch dazu, andere Dinge für dringlicher zu halten und sich dann eben im Konfliktfall eher dafür zu entscheiden, die Sache nicht ganz so ernst zu nehmen. Das ist ein bisschen so, wie wenn Sie eine Krankheit haben und Sie konsultieren verschiedene Ärzte und der eine sagt, das müssen wir doch operieren, das ist eine schwere Sache. Und der andere Arzt sagt, ja, das geht auch mit ein paar Tabletten. Dann werden Sie sich für die Tabletten entscheiden. Und ein bisschen läuft, glaube ich, auch die Klimaschutzdiskussion so, dass man diese Stimmen hört. Also es ging auch mit ein paar Tabletten. Und man müsse eben nicht so viel verändern, wie man es wahrscheinlich eben doch muss.
Krankheit ist da eine gute Metapher. Fällt da der schwarze Hautkrebs ein, weil der ja analog zum Klimawandel, wenn man deutlich sieht, ist es eigentlich fast schon zu spät. Nun, in dem Bild geblieben wäre die Politik der Arzt. Sollte ein Arzt nicht kompetent genug sein?
Naja,
Rechtsanwalt?
Sie haben, also wenn wir bei dem Bild nochmal bleiben, wir wollen es nicht überstrapazieren, aber wenn wir nochmal dabei bleiben, haben wir natürlich auch mit Ärzten unterschiedliche Meinungen, aber wir haben sicherlich für die Diagnose der Erderhitzung und die Folgen eine ganz breite, wissenschaftlich abgesicherte Basis. Darauf sollte man jetzt auch aufbauen und die nicht immer wieder in Frage stellen. Allerdings glaube ich schon, dass über die richtigen Therapien weiter gestritten werden muss, über das richtige Vorgehen, was führt uns zu dem Ziel, die Pariser Klimaziele doch wenigstens einigermaßen einzuhalten. Da gibt es unterschiedliche Wege und da lohnt sich dann auch die Diskussion. Also, um es ganz praktisch zu machen, das Heizungsgesetz war sicherlich aus einer ganzen Reihe von Gründen kein besonders glücklicher Ansatz.
Ja gut, aber man muss halt an der Sache bleiben. Also die Konsequenz ist ja relativ klar, was folgt, wenn wir der Klimakrise jetzt nichts entgegensetzen. Und gerade, wie Sie gesagt haben, die auf die Wissenschaft hören. Die Wissenschaft fühlt sich von Ihrer Partei, von der FDP auch, also von liberal-konservativ, was aus der Wissenschaft keine politische Haltung ist, fühlt sich da nicht gehört und missverstanden und teilweise oft verleugnet. Wo kann man denn da ansetzen? Also vielleicht auch in der christlichen Partei wieder ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass vielleicht der Wille oder das Gefühl, was nah dran ist, ich möchte jetzt die Wirtschaft stabil halten und so weiter, dass das ein bisschen in den Hintergrund rückt und das große Ganze sichtbarer wird.
Ja, ich glaube, man muss in der Diskussion ein paar der Argumente, die auch so ein bisschen zum Aufschieben eigener Anstrengungen führen, mit denen muss man sich, glaube ich, schon noch etwas ernster auseinandersetzen. Also es ist ja schon ein Faktum, dass Deutschland irgendwie für 2% plus XY des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich ist. Und so dass man dann eben sagen könnte, also selbst wenn jetzt Deutschland ab morgen überhaupt kein CO2 mehr ausstoßen würde, dann wäre da für das Weltklima zwar ein bisschen was gewonnen, aber längst nicht genug.
Aber
Ja,
Deutschland hat eine Führungsrolle im Klimaschutz.
jetzt, ja, warte auf, da bin ich ja bei Ihnen. Aber die Frage, wenn wir fürs Weltklima etwas tun wollen, was ist sozusagen oder was könnte unser Hauptbeitrag sein? Da gehört sicherlich einmal dazu, und darauf konzentriert sich die deutsche Debatte, dass wir bei uns das in Ordnung bringen, in der Hoffnung, andere sehen dann, dass es geht und die machen dann auch so mit. Allerdings ist dieses Argument historisch in der deutschen Debatte etwas verbraucht, weil mit dem Argument wurde schon der Atomausstieg begründet. Und so nach dem Motto, wenn wir aussteigen, machen das andere Industrienationen auch. Und da ist jedenfalls nicht in dem Maße ein Ausstieg anderer erfolgt, wie das bei uns in der Debatte erwartet wurde. Das gehört, glaube ich, zur Ehrlichkeit dazu.
Ja, aber auch halbe Wahrheit, weil parallel zum Atomausstieg wurde ja auch der Wechsel zu den Erneuerbaren komplett gezielt, möchte ich fast sagen, in den Sand gesetzt, was dieses Vorbild wieder ein bisschen.
Ja, also ich erinnere diese Atomdebatte auch weniger als eine Klimaschutzdebatte, sondern als eine Sicherheitsdebatte. Also es wurden die Sicherheitsrisiken der Nutzung der Kernenergie in den Vordergrund gestellt. Es wurde gesagt, die können wir hier nicht länger tragen. Spätestens seit Tschernobyl war das ja auch irgendwie klar. Und deshalb Ausstieg. So. Die Tschernobyl-Erfahrung hat die ganze Welt gemacht. Sie hat aber nicht die gleichen Konsequenzen gezogen wie Deutschland. Das ist einfach ein Faktum. Und deshalb bin ich auch mit diesem Argument, wir zeigen jetzt, wie es geht und dann machen alle anderen da, machen das nach. Das hat vielleicht ein bisschen Gewicht, aber aus meiner Sicht längst nicht genug. Ich glaube, wenn Deutschland wirklich zum weltweiten Klimaschutz etwas beitragen will, dann müssen wir innovative technische Lösungen finden, die anderen dann hilft, da auch weiterzukommen. Da gibt es ja etwa in der Batterieforschung, in anderen Bereichen gibt es ja Dinge, die dann hoffentlich sich auch weiter durchsetzen. Und da würde ich auch sagen, da hinken wir eher bei unseren Möglichkeiten ein Stück weit hinterher, Stichwort Elektromobilität. Aber natürlich geht es auch um die Erzeugung, jetzt mal als Basis erneuerbare Energie, um das Ganze auch plausibel zu machen. Denn was nützt ein Elektroauto, wenn es zu 50% mit Kohlestrom fährt? Also von daher stelle ich mir auch die Frage, natürlich wird man zu Recht sofort fragen, ja gut, ihr wart 16 Jahre dran, was habt ihr denn für den Netzausbau gemacht? Und was habt ihr denn für den für Windkraft und Solar und so weiter getan? Ja, einverstanden, aber in der Politik finden Sie immer Situationen vor, wo man sagen kann, hätte man in der Vergangenheit schon mehr und trotzdem müssen Sie jetzt mit der Lage umgehen. Also es hilft sozusagen einem Schüler auch nichts, der jetzt kurz vorm Abi merkt, der hat da riesen Lücken, dass man ihm als einzige Rückkopplung vermittelt, ja, hättest du mal früher mehr gelernt, sondern die Frage ist, was können wir denn jetzt in der verbleibenden Zeit machen, dass das mit dem Abi noch einigermaßen klappt? Und vor dieser Situation steht man in der Politik immer. Also insofern geschenkt mit dem Rückblick, alles auch meinetwegen akzeptiert. Der Jurist kann ja sagen, das stellen wir mal unstreitig. Und jetzt gucken wir mal, was jetzt passieren kann. Und da glaube ich, hat der Staat jetzt unter der Ampelregierung zu schnell sozusagen auf die Verbraucher mit verhaltenssteuernden Maßnahmen gesetzt und zu wenig auf das, was eigentlich seine Sache ist. Wir haben zwar keine staatliche Energieerzeugung, aber die Rahmenbedingungen für Netzausbau und so weiter, die stellt natürlich schon der Staat sehr schnell, also massiv. Und da hängen wir halt fest, also mit dem Südlink etc. etc.
Ja, wenn wir mal zu Lösungen kommen, was sind denn die konkreten Lösungsvorschläge und konstruktiven Dinge, die die CDU auf Bundesebene da beiträgt? Man sieht draußen.
Ich glaube schon, dass der Grundansatz, über Preise zu gehen, richtig ist. Das bedeutet, den CO2-Ausstoß zu verteuern durch CO2-Bepreisung, ist erstmal grundsätzlich ein Weg, wo die Menschen darüber nachdenken, wenn fossile Energie immer teurer wird, was kann ich denn machen, um weniger davon zu brauchen und um Alternativen zu haben. Also dieser Steuerungsweg ist, glaube ich, als Grundsteuerung das Richtige, setzt aber voraus, dass wir Klimageld ausbezahlen können an diejenigen, die sich das so nicht leisten können, denn die Folgen treffen ja die Haushalte unterschiedlich, je nach finanzieller Leistungsfähigkeit. Und da ist es eben einfach auch schlimm, dass der Bund immer noch keine Möglichkeit gefunden hat, Klimageld überhaupt auszubezahlen. Das heißt, wir werden jetzt auch weiter in eine Situation reinlaufen, wo der CO2-Preis steigt, wo aber eben gleichzeitig auch die sozialen Verwerfungen zunehmen, weil der Bund nicht in der Lage ist, den Sozialausgleich an die Haushalte zu bezahlen, die ihn bräuchten. Also wenn man auf Klimageld setzt, auf CO2-Bepreisung als Hauptsteuerungselement setzt, dann muss man den Sozialausgleich parallel dazu so organisiert haben, dass das Ganze einigermaßen bei den Menschen akzeptiert wird.
Ja gut, aber die CO2-Preisbepreisung, die ist beschlossen, das kommt ja eh. Und das Klimageld ist jetzt kein Kind der Union. Also
es geht mir jetzt auch nicht um irgendwelche Vaterschaften.
Aber mir geht es jetzt gerade in der Frage konkret darum, also nach draußen kommt an, ich habe auch nicht die tiefsten Einblicke und man hat viel anderes zu tun. Aber bei mir kommt an, die Union auf Bundesebene wohlgemerkt, ist eigentlich nur daran interessiert, die Debatte zu zerstören, alles zu verhindern. Lösungen sehe ich nicht, die da kommen. Gibt es da Sachen, die man übersieht?
Ich kann verstehen, woher dieser Eindruck kommt, weil leider sozusagen in der Kommunikation der Bundespartei, auch der Bundestagsfraktion, zu wenig beachtet wird, dass man als Partei, als Opposition auch nur ein begrenztes Fenster hat, für das man sozusagen die öffentliche Aufmerksamkeit gewinnen kann. Und in diese Schaufenster stellt die Bundespartei die Frage des Klimaschutzes praktisch nicht. So. Und das heißt jetzt nicht, dass nicht hinten im Laden, um mal dieses Bild zu gebrauchen, nicht da auch dran gearbeitet wird, aber das würde ich der Bundespartei auch kritisch vorhalten. es müsste viel stärker auch ins Schaufenster gestellt werden, was man und an was man da arbeitet. Also da ist schon, da gibt es Papiere, die eben über CO2-Bepreisung und Emissionshandel die Grundsteuerung machen wollen. Und wenn es dann natürlich zu den Umsetzungen kommt, die dann auch vom Verbraucher Verhaltensänderungen verlangen, da ist man als Opposition wahrscheinlich immer in der Versuchung, diese, ich sag mal, harten Wahrheiten eher der Regierung zu überlassen, weil man setzt sie in der Opposition nicht um und hat dann vielleicht etwas die Sorge, dass man mit seinen Vorschlägen dann eben auch seine eigenen Wahlchancen mindert. Also das ist, glaube ich, ein bisschen dieser Effekt, dass Opposition grundsätzlich, egal wer in dieser Rolle ist, auch die unangenehmeren Sachen dann doch auch eher lieber der Regierung überlässt.
Recht unchristliches Verhalten, muss man halt leider sagen, weil es um Notwendigkeiten geht, die dann letztlich zum Buhmann gemacht und sogar untergraben werden. Für eigenen Vorteil.
Ja, also ich sag mal, was man mindestens, ich mach's nochmal beim Heizungsgesetz. Da war die Kritik sicherlich berechtigt, aber ich habe auch vermisst, dass die CDU hinzugefügt hätte, auch die Vorschläge, die wir haben, werden zu Verhaltensänderungen führen, werden Geld kosten und werden Menschen belasten. Diese Sätze haben gefehlt. Das fand ich nicht seriös. Und das hat eben auch zu diesem Eindruck, den Sie vorhin geschildert haben, beigetragen. Es ist vielleicht doch alles gar nicht so ernst und irgendwie können wir doch im Wesentlichen so weitermachen wie bisher. Das ist alles nicht ausgereift, etc. etc. Also was man immer an Argumenten finden kann, um eben jetzt noch nicht das zu machen, was man eigentlich machen müsste.
Genau, also die Zitate von Friedrich Merz, wie unwichtig Klimaschutz ist, will ich jetzt nicht auspacken. Mir geht es auch gar nicht darum, im Grunde jetzt. Ich persönlich würde sagen, ich vermisse eine seriös konservative Klimaschutzpartei. Das kann aber natürlich auch dieses Außenbild sein, wie auch immer. Aber was würden Sie jetzt sagen, konservativer Klimaschutz, der wird ja immer gerne als grün und links geframed, aber konservativer Klimaschutz, was beinhaltet der?
Ja, das ist übrigens ein ganz großes Problem, dass Klimaschutz weiter als sozusagen, das ist ein Thema der Grünen, geframed wird. Es ist wirklich ganz entscheidend, wenn wir die Ziele erreichen wollen, dass dieses Framing verändert wird. Natürlich, das gehört zur Wahrheit auch ein bisschen dazu, hatten die Grünen auch ein Interesse dran, dass es ein quasi exklusiv ihnen zugeschriebenes Thema bleibt. Weil wenn das dann als dringlich angesehen wird, wie etwa nach Fukushima, dann zahlt es bei den Grünen ein und nicht bei den anderen Parteien. Ich glaube schon, dass diejenigen, die bei den Grünen weiterdenken und die sozusagen jenseits der Parteipolitik die sachliche Dringlichkeit sehen, dass die auch sehen, ohne sozusagen auch das Mittun der Konservativen in der Gesellschaft, wird man es nicht hinbekommen. So, also meine Vorstellung ist eigentlich die, und darauf versuche ich auch hinzuarbeiten, dass erstmal alle sagen, wir müssen diese Ziele erreichen, und die Unterschiede ergeben sich dann eben in den Vorschlägen, wie man das am besten schafft. Dass man quasi vor die Klammer zieht, Klimaschutz ist notwendig, das ist kein grünes, kein schwarzes, kein rotes Thema, sondern, wenn Sie so wollen, ein Menschheitsthema. Und die Wege unterscheiden sich natürlich. Die Roten werden vielleicht etwas stärker auf den sozialen Ausgleich schauen. Die CDU, die Schwarzen werden vielleicht ein bisschen stärker drauf schauen, dass auch die Wirtschaft das alles verkraftet. Und die Grünen werden, weiß ich nicht, denen wird es nicht schnell genug gehen, weil denen diese beiden Aspekte vielleicht nicht so wichtig sind. Und dann muss man irgendwie eine Lösung finden. Aber vor der Klammer, und das muss eben der ganzen Bevölkerung kommuniziert werden, muss stehen, wir müssen es irgendwie schaffen.
Da kommt ja die Geschwindigkeit ins Spiel, und wir sehen ja jetzt schon, dass die 1,5 Grad ist nicht mehr zu halten realistisch. Selbst die 2 Grad werden wir wahrscheinlich nicht schaffen und dann kommen Kippelemente. Also wir stehen davor, den Planeten zu verlieren auf absehbare Zeit. Noch ist es nicht so weit. Aber das unterstellt ja, also kommt ja dann automatisch dieses Ding, es muss schnell gehen, also sehr progressiv. Ist das ein strukturelles Problem für konservative Politik, dass sich das Progressive dann eigentlich reinmischen muss in einen eher
konservativen? Naja, also ich glaube, es ist ja schon was dran und Sie hatten vorhin von der Vorbildrolle gesprochen. Also Vorbild wird Deutschland als Industriestaat und Industriegesellschaft nur sein, wenn es die Klimaziele erreicht, ohne Deindustrialisierung und ohne riesen Arbeitsplatzverluste und ohne große soziale Verwerfung etc. etc. Und auch ohne das Erstarken rechtsradikaler Parteien, die das ganze Thema natürlich auch in ihrem Sinne benutzen. So, also nur dann sind wir Vorbild. Und deshalb müssen eben die Schritte so gegangen werden, dass man das hinkriegt. Und dann bin ich nochmal bei dem Thema. Sie sagen zu Recht, das ist eine planetarische Frage. Ich glaube auch in der, also Deutschland macht ja auch Klima-Außenpolitik. Im Außenministerium ist extra die frühere Chefin da von Greenpeace als Staatssekretärin reingeholt worden, was ich eine gute Entscheidung finde, weil eben die ganzen Klimaschutzfragen weltweit auch sehr stark von NGOs vorangetrieben werden und damit die deutsche Außenpolitik vielleicht einen Zugang findet, die Dinge zu verbinden und dadurch wirksamer zu sein. Aber nehmen wir jetzt mal das Beispiel, ich weiß nicht, was jetzt rausgekommen ist, Lula-Besuch in Berlin, Regenschutz Amazonas. Mal unabhängig von diesem Besuch habe ich immer auch als Beispiel für Klimaaußenpolitik, Klimaschutzaußenpolitik gesagt. Also ich halte es eigentlich für selbstverständlich, dass man Brasilien dabei helfen muss, den Amazonas zu schützen und zu erhalten, weil er eben für das ganze Weltklima eine entscheidende Rolle spielt. Und die Brasilianer sagen nicht zu Unrecht, also warum sollen wir diese Leistung erbringen, statt das Holz nutzen zu können, etc. etc. Also ist das, finde ich, ein richtiger, vernünftiger Ansatz. Kanada könnte übrigens, haben wir auch sehr große Wälder, in ähnlicher Weise vielleicht Unterstützungsbedarf haben. Und diese Ansätze, die halte ich für wichtig und die, denke ich, haben auch dann unterm Strich wirklich aufs Weltklima einen entsprechend großen Einfluss. Und das fehlt mir so ein bisschen auch an unserer Diskussion. Also wir diskutieren, was wir in Deutschland machen im Hinblick auf die deutschen Ziele. Ich glaube, dass wir wesentlich überzeugender sind, auch bei der Begründung der eigenen Bevölkerung gegenüber. Wenn wir jeweils rückkoppeln könnten, wenn wir das und dies machen, hat es auf das Weltklima diesen oder jenen Einfluss. Und dann ist es eben vielleicht doch dringlicher, dass der Amazonaswald so bleibt, wie er ist, als dass in Deutschland 1 Million mehr Elektroautos fahren. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel aus der Zeit der Wiedervereinigung. Sie sind ja, glaube ich, in Leipzig.
Ich bin jetzt in Leipzig, genau. Nicht gebürtig, aber...
Ja, Sie telefonieren aus Leipzig aus. Also ich bin in Münster und wir hatten in Münster die Frage, ob wir unsere Kläranlage mit einer 4. Klärstufe auf irgendwie 95% oder 97% bringen. Und unser damaliger Kämmerer, der nachher später in Sachsen Finanzminister wurde, Georg Milrath, hat gesagt, also ehe wir das jetzt in Münster machen und dem Meer auf diese Weise helfen, wäre es vielleicht sinnvoll, in Jena eine Kläranlage zu bauen, die sozusagen von 0 wenigstens schon mal auf 80 kommt. So. Und diese Frage, die diskutieren wir zu wenig. Also es ist ja bekannt, dass die letzten 20% immer besonders teuer sind, um etwas zu erreichen. Und mit den ersten 80, mit 20% erreicht man schon mal 80% Wirkung, jetzt mal etwas schematisch gesagt. Und für die letzten 20 kostet es noch mal 80. Und da ist eben die Frage, ob ein Klimaschutzansatz weltweit der erstmal auf die 80% abzielt, die man erreichen will, statt in einigen Ecken sich den 100% zu nähern, ob das nicht der richtige Ansatz wäre.
Sie haben auch vorhin von der Bewahrung der Schöpfung gesprochen. Ist es denn überhaupt die richtige Denke, wenn ich einer so bedrohten Schöpfung mit dem Ansatz begegne, erstmal schauen, dass es wirtschaftlich funktioniert? So wichtig die Wirtschaft ist, wohlgemerkt.
Ja, sie werden ohne wirtschaftliche Leistungsfähigkeit das Ganze aber gar nicht hinbekommen, jedenfalls nicht mit Zustimmung der Menschen, weil ein Zustand, ich sag mal, wenn man die CO2-induzierte Erderhitzung mit der industriellen Revolution etwa in Verbindung bringt, dann kann man natürlich sagen, ja klar, dann machen wir das alle rückgängig, dann sind wir im vorindustriellen Zeitalter, dann haben wir das CO2-Problem gelöst, aber dahin würde keiner zurück wollen.
Ja, das meine ich gar nicht, sondern es ist ja, also ich setze ja immer die meiste Energie in mein Hauptziel ein. Dann habe ich noch untergeordnete Ziele und so weiter und so fort. Ja. Wenn das Hauptziel das Wirtschaftliche ist und das untergeordnete Ziel ist, ich baue da halt Klimaschutz ein.
Nee, ich meine das anders. Ich weiß nicht, ich erinnere mich an ans Englischlernen in der Schule. Und da gab es vom Klett Verlag so ein Heft, da war Grund- und Aufbauwortschatz getrennt. Der Grundwortschatz hatte irgendwie 5000 Vokabeln und das Versprechen des Verlages war, wenn man als Schüler diese 5000 Vokabeln beherrscht, dann kann man so zu 80% Englisch sprechen. Und dann kam der Aufbauwortschatz und das war für die letzten 20%. Und meine Idee ist, oder was ich versuche jetzt zum Ausdruck zu bringen, wir sollten sehen, dass wir auf diese 80% durch den Grundwortschatz kommen mit vergleichsweise wenigen Worten, statt jetzt schon dran zu gehen, Spezialwortschatz für Gesundheitswesen, für dies, so war das dann in diesem Buch aufgeführt, zu erwerben. Und ich glaube auch, dass wir für den Klimaschutz, sagen wir, unterm Strich mehr täten, wenn wir jetzt in der Absprache mit China es erreichen könnten, dass China eben schneller von der Kohle wegkommt, als das den Anschein hat. Aber da sind wir natürlich im Augenblick auch nicht das richtige Vorbild, weil wir selber in der Kohle sind. Und die Frage, inwieweit die Verschiebung der Debatte Richtung Klimaschutz und CO2 auch zu einer Veränderung der Beurteilung der Kernenergie führt oder nicht führt. Da habe ich einen persönlichen Standpunkt. Ich glaube, für Deutschland ist der Zug abgefahren, weil Kernenergie viel zu lange brauchen würde, um genehmigt zu werden, etc. Aber innerhalb der EU machen wir ja auch eine Politik, die so ein bisschen drauf abzielt, die Franzosen und andere, die stärker auf Kernenergie gesetzt haben, da also eher so ein bisschen in die Ecke zu stellen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist.
Na gut, es ist ja wieder genau dieses in die Ecke stellen, dieses Vorwurf und du bist falsch, das ist falsch. Wie wir es ja natürlich auch wieder im politischen Spektrum haben, das war uns am Anfang schon die Polarisierung der Debatte, auch diese Schere zwischen, im Internet ist es ja nur noch entweder du bist rechtskonservativ oder linksgrün versifft und dazwischen existiert zumindest mal so in diesen Twitter-Lines nicht viel. Wäre es da jetzt nicht mal dringend an der Zeit und dass man aufeinander zugeht aus diesen verschiedenen Ecken und vor allem, um die Frage noch zu stellen, also auch mit dem christlichen Geschmäckchen dazu, wenn eine Opposition, die ja per Definition eigentlich sich als Gegner der Regierung sieht, sich dem mal entledigt, diesem Gedanken sagt, es geht hier um was Größeres, es geht hier für uns Christen um eine Schöpfung, wir kämpfen jetzt mal nicht Hauptsache Wählerstimmen gegen eine Regierung, die mag auch Sachen falsch machen, gar keine Frage, sondern wir gehen jetzt mal einen Schritt weiter darauf zu. Die sollen uns auch entgegenkommen, natürlich.
Ja, Mann, also die Frage, welche Rolle soll eine Opposition einnehmen, ist eine wirklich sehr spannende.
Vielleicht will ich kurz noch einbringen, da ja, Stichwort Ukraine, da gibt es auch eine Opposition, die hackt aber gerade auch nicht auf der Regierung drauf ja, ein, weil die Probleme größer sind.
Ja, in Kriegszeiten ist das nochmal, aber vielleicht, wir können gerne auch über Ukraine reden, aber lassen wir das nochmal einen Moment außen vor. Sie sollten mich da nicht in Versuchung führen, weil es ist ein Thema und dann wenn wir da schnell ganz bei dem, was ja natürlich auch sehr wichtig ist, was übrigens auch klimapolitische Auswirkungen hat, by the way. Also alles Geld, was wir im Augenblick in bewaffnete Konflikte stecken, fehlt natürlich der Welt sozusagen an anderer Stelle, um einen Punkt
zu machen. Genau, lass uns da gerne hinterher noch dran kommen.
Ja, aber jetzt nochmal zu dieser Rolle der Opposition. Ich verblüffe gelegentlich auch meine Parteikollegen mit dem Hinweis auf eine Umfrage, die ist allerdings schon länger her. Ich glaube aber, das würde heute immer noch so ausgehen. Da wurde gefragt, welche Aufgabe hat eigentlich eine Opposition? Und da haben 2/3 gesagt, die Regierung loyal zu unterstützen.
Oh.
Da sehen Sie, sind auch überrascht.
Ja.
So, das ist im Übrigen
auch positiv überrascht.
Ja, ja, das ist auch meine Erfahrung in Diskussionen mit den Bürgerinnen und Bürgern direkt. Und es ist extrem meine Erfahrung gewesen in Diskussionen in Schulklassen. Die haben total allergisch reagiert, wenn wir da eingeladen waren als Bundestagskandidaten vor einer Wahl. Und es ging dann unter uns Kandidatinnen und Kandidaten hin und her und auch so ein bisschen polemisch. Das wollten die Schülerinnen überhaupt nicht haben, sondern die wollten, dass man sich um die Sachen kümmert und ihre Fragen beantwortet und so. Und ich glaube, darin liegt auch dass man diese Erwartungen nicht ernst nimmt von allen Seiten. Das führt eben auch zu den Erscheinungen, über die wir vorhin auch so ein bisschen geredet haben. Also das würde ja auch sozusagen in Richtung Ihrer Fragestellung wirken. Die Opposition soll das anders machen. Ein zweites Argument würde ich auch gern noch hinzufügen, auch kurz, also enger an der jetzigen Lage dran. Die Ampel ist im Augenblick in einer Situation, wo die sich ineinander verknäulen, nicht richtig vorankommen, die FDP legt sich quer, die Grünen legen sich quer, man fragt, was haben die überhaupt noch alle so gemeinsam? Und die Union verbeißt sich in eine Ampel, deren Zustimmungswerte sinken.
Bis auf die Grünen übrigens, deren Zustimmung
stabil bleibt. Aber im Grunde sinken die Zustimmungswerte. Und das führt natürlich dazu, dass wenn die CDU als jemand wahrgenommen wird, der sich da jetzt in die Ampel verbeißt, dann können ihre Zustimmungswerte eigentlich auch nicht steigen, sondern die sinken sozusagen mit dem Streit mit. Meine Vorstellung von, ich auch bei Ihnen, meine Vorstellung von wirksamer Opposition in der jetzigen Lage wäre, dass man sich ganz ruhig daneben stellt und sagt, also, wie ist die Lage? Was schlagen wir vor? Warum hilft uns das, euch Bürgern, das, was wir vorschlagen? Und viertens, warum ist es machbar? Also diese 4 Punkte, so müsste man kommunizieren. Und ich glaube, das wird dramatisch unterschätzt, wie wichtig diese Form politischer Kommunikation ist. Das ist nicht irgendwie was man am Ende von politischen Prozessen noch machen kann, sondern es ist der Kern, gerade in der Demokratie. Und das ist eben dann nicht nur eine sozusagen eine PR-Schwäche der Ampel, dass sie das nicht hinbekommen, oder eine PR-Schwäche von Scholz, sondern das ist eine Kernschwäche von politischer Führung, wenn man dieses, ich erkläre, wie die Lage ist, wie ich sie sehe, wie ich damit umgehe, warum das uns alle weiterbringt und dass es machbar ist. Dieser Vierklang, der müsste eigentlich immer wieder die politische Kommunikation bestimmen. Und das tut er nicht. Wer erklärt uns denn sozusagen die allgemeine Lage und warum jetzt gerade die oder jene Maßnahmen da reinpassen? Wir kriegen Puzzlestücke vorgesetzt und alle verbeißen sich und die Leute wissen gar nicht, wo oben und unten ist. Und dann kommen die einfachen Erklärungsmuster. Und das kann die AfD, die Dinge so auf diese wenigen Punkte bringen, aus ihrer Sicht. Und dann finden die Leute das irgendwie ganz attraktiv.
Ja, ich meine, der Vizekanzler erklärt manchmal ganz gut.
Ja, das ist richtig.
Auch der Einzige, den man da sieht.
Ja, so ist das. Und Sie merken ja auch an den großen Zustimmungen, auch überparteilich, die Habeck für solche Erklärungen findet, wie groß, ich sag mal, diese Sehnsucht ist, die Dinge so erklärt zu bekommen. Also es ist ja nun mal so, dass die Dinge wahnsinnig unübersichtlich geworden sind, dass alles mit allem zusammenhängt, etc., etc. Und die Menschen sind selbst mit viel Aufwand selber auch kaum in der Lage, diese politische Komplexität aufzulösen. Und deshalb gehört, glaube ich, zur Politik dazu, sich immer wieder klar zu machen, mit welchen Bildern, wie kann ich den Menschen das erklären. Und also bilderreich ist die Sprache unserer Politikerinnen und Politiker eher nicht. Ne?
Nee, es kommen immer die gleichen Bilder, wenn man mal die AfD anschaut und so, aber gut.
Ja, aber wenn Sie nochmal zur Kommunikation, Bilder sind das Einzige, was Sie behalten können.
Exakt.
Also wenn ich einen Vortrag halte, überlege ich mir immer, was sollen die Menschen am nächsten Tag davon noch wissen? Welche drei Punkte? Weil mehr wissen sie sowieso nicht am nächsten Tag.
Ja, leider das Sprichwort, um im Bild zu bleiben, kommt nicht von ungefähr.
Ja, natürlich.
Nochmal eine Frage, auf die will ich Sie gar nicht festnageln, darauf zu antworten. Aber die Kommunikation ist ja immer auch ein Stück weit die Folge der Haltung, die ich habe.
Ja.
Wenn man sich jetzt die Parteiführung der CDU anschaut, jetzt mal ganz konkret Merz und Lindemann, das ist ja reines destruktives Zerstören, was da passiert. Fehlt es an Haltung?
Also ich bin durchaus auch kritisch zu bestimmten Positionierungen, die die Bundesspitze vornimmt, aber so auf den Punkt, wie Sie es gemacht haben, würde ich es nicht bringen. Es gibt schon für viele Bereiche der Politik auch Vorschläge, die sehr konstruktiv sind. Es gibt auch, das nenne ich auch nochmal das Stichwort Ukraine, Angebote zu dieser überparteilichen Kooperation angesichts großer Herausforderungen. Und man darf auch nicht ganz außer Acht lassen, wenn man das Verhältnis zwischen Regierung und Opposition betrachtet, dass die Ampel in einer Weise gestartet ist, die nun wirklich nicht gerade klimafördernd im Bundestag war. Das ging mit der Veränderung der Sitzordnung los. Und mündete dann, da hat die Union sicherlich auch ihre Versäumnisse gehabt, aber mündete dann in ein Wahlrecht, was ich wirklich für verfassungswidrig halte, das wird man jetzt sehen. Also man kann schlechterdings nicht ein Wahlrecht beschließen, wo die CSU alle Wahlkreise in Bayern gewinnen kann, aber weil sie bundesweit nicht über 5% kommt, kommt kein einziger CSU-Abgeordneter in den Bundestag.
Das ist eigentlich bei jeder Partei so. Aber gut, das wäre jetzt Parteirecht.
Nein. Also klar, es ist eine Situation, bundesweit 5%, aber erklären Sie nachher mal den Bayern, warum alle Abgeordneten, die man in München, in Kempten, in Würzburg gewählt hat, nicht in den Bundestag kommen. Das schaffen Sie unter Respekt für die Demokratie nicht. Und ich hoffe, bin eigentlich sicher, dass das Verfassungsgericht das verfassungswidrig erklärt, aber es ist ja klar, wie eine solche Mehrheitsentscheidung des Bundestages, das Wahlrecht so zu ändern, auf die Bereitschaft zur Zusammenarbeit wirkt. Also man hat quasi der CSU gesagt, ihr seid beim nächsten Mal wahrscheinlich draus.
Völlig richtig. Also was das mit dem Wahlrecht angeht, da kenne ich mich gar nicht aus, da kann ich jetzt keine Meinung mehr zu bilden. Aber also, trotz alledem, also Sie haben das ja angeführt als Argument dafür, dass jetzt von Seiten der CDU, nicht der CSU, sondern der CDU so permanent destruktiv auf die Regierung eingeschlagen ist.
Also destruktiv, das ist schon, ich teile eben diese Einschätzung, also die Opposition habe vor allen Dingen die Aufgabe, die Regierung zu unterstützen, teile ich so.
Sie hat das nicht, aber es
Aufgabe, ist ja die Finger in die Wunde zu legen, zu sagen, also da macht den Fehler, da macht den Fehler, da macht den Fehler. Jetzt bei der Bürgergelddiskussion, da ist klar, das Bürgergeld muss erhöht werden, aber warum ist man aus dem bisherigen System rausgegangen und kommt zu einer Erhöhung, die dann in der Tat für die nächsten ein, zwei Jahre den Lohnabstand so verändert, dass es interessant sein könnte, tatsächlich sich nur aus Bürgergeld zu stützen.
Also warum sind die Löhne so gering, dass das interessant ist? Wäre aber jetzt eine andere Debatte tatsächlich.
Ja, wäre eine andere
Debatte. Ich würde nochmal zurückkommen, weil ich hatte ja vorhin schon gefragt, da sind wir ja da hingekommen damit, wie kann jetzt die konservative Seite, jetzt auch Ihre Partei konkret, sich auf, gar nicht mehr auf die Regierung, sondern auf den Klimaschutz, wie er auch politisch gewollt wird, gemacht wird, teilweise zubewegen. Jetzt mal andersrum gefragt, mal ganz genau andersrum gefragt. Mhm. Sie als ganz klar Konservativer mit Blick auf Klimaschutz, was fehlt Ihnen an Brückenschlag aus Seite, aus Richtung jetzt Grün, Links meinetwegen, die ja ganz oft immer sagen, hier, wir wollen Klimaschutz, welche Angebote wären da nützlich?
Naja, gucken Sie doch mal in die Länder, die schwarz-grün regiert werden. Also jetzt nicht gerade Sachsen, da ist
schwieriges
das
Thema, ja.
Etwas breiter alles. Aber schauen Sie doch mal, was jetzt in NRW passiert, was in Schleswig-Holstein passiert. Das finde ich doch eigentlich ganz, ganz ermutigend. Ich lebe in Münster, da haben wir eine komplizierte Konstellation, einen CDU-Oberbürgermeister und eine rot-grüne Ratsmehrheit. Aber in den Klimaschutzfragen gibt es praktisch eine einmütige Willensbildung im Rat, was die Kommune machen kann. Fernwärme ausbauen, etc., etc., bei der Bauleitplanung auf diese Dinge achten, in der Verkehrspolitik den Umweltverbund fördern, etc., etc. Das passiert ja alles. Und wir haben, sagen wir jetzt in NRW, einen forcierten Windkraftausbau. Da will ich auch mal auf einen Punkt hinweisen. Warum ist man nicht von Anfang an auf die, ich bin wieder bei der Preisfrage, ne? Warum ist man nicht von Anfang an auf die Idee gekommen, denjenigen, die durch so ein Windrad sich belästigt fühlen, weil sie in der Landschaft natürlich in der Tat erstmal keine Zierde sind, mit einem günstigeren Strompreis, als wenn man nicht das Windrad im Blickfeld hat, zu helfen. Also ich garantiere Ihnen, wenn man da, und die Modelle können ja nicht so schwer zu entwickeln sein, Sie hätten sich wahrscheinlich gar nicht vor Anträgen retten können, dass hier in meiner Nähe ein Windrad gebaut wird.
Es gibt ja auch kleine Kommunen, die im Windrad versorgen sich damit, zahlen keinen Strom mehr
letztendlich. Ja, eben. Ja, aber das hat lange gedauert, bis dieser Mechanismus so gesehen wurde. Sondern man hat einfach gesagt, da muss das jetzt hin. Und das ist, also ich habe ja gesagt, wie politische Prozesse funktionieren, das kann ich ganz gut abschätzen. Und wenn ich erstmal erkennbare Nachteile für die Allgemeinheit zumute, wie ein Windrad jetzt in der Landschaft, wo vorher keins war, dann muss ich eben auch sehen, dass ich das mit einem Vorteil ausgleiche, wenn ich Zustimmung haben will. Und sonst verkämpfe ich mich. Und das geht nicht immer so. Also ich sehe jetzt auch mit Schrecken, dass bei den Bahntrassen, die noch für den Deutschlandtakt erforderlich sind, auch SPD und Grüne vor Ort gegen die Trassen in den Bürgerinitiativen sind, weil, ja, Florian und not in my backyard.
Ja, das ist ein Grundproblem, das hat man, glaube ich, überall. Auch noch so ein Problem, Energiewirtschaft verdient ja nicht an dem Gerät, das die Energie schöpft. Also man verdient weder am Windrad direkt noch am Schaufelradbagger, sondern grundsätzlich eher am Energieträger, also an der Kohle, am Gas, am Wind und an der Sonne ist nicht mehr viel zu verdienen. Ist das für Ihre Partei, die ja jetzt wertlos gesagt, also jetzt ohne da eine moralische Wertung zu machen, das ist ja einfach eine wirtschaftliche Geschichte, aber sehr eng verbündet ist, verknüpft ist mit RWE und so weiter und so fort, ein strukturelles Problem, diese Energiewende auch zu forcieren?
Verstehe
weil man ja selbst das Geld abgräbt.
Ja, ich verstehe Ihre Prämisse jetzt nicht ganz. Warum verdient man nicht am Windrad, nur weil sich das Ding dreht, ohne dass man für den Wind bezahlen muss?
Naja, weil die Kosten sind viel geringer für den Aufbau, genauso für den Erhalt. Das sind ja viel geringere Kosten als jetzt.
Ja, dann verdiene ich doch aber erst recht. Da habe ich doch eine höhere Wertschöpfung.
Ja, wenn man es dann künstlich hoch macht im Preis. Aber das ist ja dann künstlich.
Na, was heißt künstlich?
Ja, wenn ich sage, ich muss keinen Zehntausendstel Cent mehr dafür zahlen, dass da so und so viele Kilowattstunden reinrutschen.
Ja,
ich muss nichts mehr aus dem Boden holen. Es fliegt ja an mir vorbei,
nein, das Gerät. Ja, das ist richtig. Und insofern bekomme ich eben auch mit geringeren Endverbraucherpreisen eine beachtliche Marge.
Okay, ja, guter Punkt. Ja.
Also von daher sehe ich diese... Sehe ich, also ich habe das bisher überhaupt nicht so gesehen, dass man sozusagen mit der Investition in das Windrad nichts verdient oder mit der Investition in eine große Solaranlage. Im Gegenteil, das Produkt, was ich erzeuge, ist Strom letztlich. Und um den zu erzeugen, hätte ich vorher noch also in anderer Form fossil einkaufen müssen. Und ich muss jetzt eben nicht Sonne einkaufen, muss auch nicht Wind einkaufen. Ich muss sozusagen nur die Transformation organisieren.
Ist das dann vielleicht wieder ein Hebel, der gezielter vermittelt werden müsste, auch an die Firmen, dass man sagt, hey,
naja, klar,
die Menschen zahlen weniger, sie gewinnen trotzdem mehr?
Na, ich glaube, die, es ist ja so, also ein Sohn von mir arbeitet in der Salzchemie und die ist sehr energieintensiv. Und von ihm weiß ich eben, wie diese chemischen Unternehmen auch in Windparks in der Nordsee investieren. Weil sie sagen, das ist der Weg, der uns zuverlässig grünen Strom liefert. So. Also die Industrie selbst als Großabnehmer von Energie investiert in Energieerzeugung, weil das jetzt sozusagen für ihr Geschäftsmodell wieder wichtig ist. Im Augenblick können sie in Europa und schon gar nicht in Deutschland in neue Chemieanlagen investieren, einfach weil die Energiepreise viel zu hoch sind. Also jeder, der sich im Augenblick eine Investition überlegt, geht in die USA.
Also letztlich ist dann erneuerbare Energien auch das zukunftsträchtige Geschäftsmodell.
Ja, natürlich. Also ich sag mal, warum war Deutschland wirtschaftlich erfolgreich? Gibt's ja diesen schönen Dreiklang. Die Amerikaner haben für unsere Sicherheit gesorgt. In China konnten wir verkaufen und von den Russen kriegten wir billiges Gas. So. Und also die billige Energie war einer der drei Pfeiler für deutschen Wohlstand. So. Und jetzt ist sie teuer. Aber erneuerbar kann sie wieder billig werden. Allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen und nur in bestimmten, das ist jetzt unser Hund im Hintergrund, aber so ein bisschen. Ja. Ein bisschen Atmo ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht.
Ist ein Podcast, genau.
Ein bisschen Podcast. Also billige Energie ist ein riesen Standortvorteil.
Ich würde das Knöpfchen nochmal drücken, weil es auch, ich finde es auch sehr interessant. Ich hatte ein Interview mit einer NGO aus der Ukraine, da ging es um Karowka-Damm und die Folgen für Biodiversität, die ja teilweise auch mit Europa weit verbunden ist. Mhm. Stichwort Zugvögel. Natürlich hatten wir diesen Impact auch mit dem Gasverbrauch, den wir aus Russland hatten. Das hat sich jetzt geändert. Auf der anderen Seite, was mir persönlich so ein bisschen fehlt in diesem ganzen Bild, ist, dass auch der Krieg den Blick, also nicht, dass der Blick weg sollte von der Ukraine, wir sollten da weiter hingucken und helfen. Aber trotz alledem geht der Blick vom Klimawandel weg. Ist das was? Mir macht es ein bisschen der Eindruck, Stichwort selbst an der Klimakanzler, dass die ein oder andere in der Politik da, naja, froh sein ist vielleicht ein bisschen zu hart gesagt, aber Okay. Das dankbar annimmt?
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist einfach der Effekt, der ja sozusagen auf der Zeitschiene Dringlichkeiten sortiert und da schiebt sich eben vor ein langfristiges Thema, wo wir ja auch zur Lösung über Zeitschienen bis 35, 45, 2100 denken und argumentieren,
schiebt die sich Wissenschaft dann... Wissenschaft nicht mittlerweile. Das muss man dann ganz klar dazwischen schieben. Es ist klar, dass wir diese langen Zeitskalen, die teilweise auch noch aus IPCC stammen, dass die so schon nicht mehr zu halten sind. Also das
Problem. Nein, aber um die Folgen zu beschreiben, wird natürlich schon auch der lange Horizont aufgemacht. Und in den Anpassungsmaßnahmen spielt er natürlich auch, also mindestens in was weiß ich, Jahrfünften und Jahrzehnten eine Rolle. So. Und es ist ja völlig klar, dass wenn man jetzt auf Nahost oder Ukraine schaut, man hofft, nicht in einem Jahrzehnt denken zu müssen, sondern hofft, dass das alles ein bisschen schneller geht. Und damit schneller geht, müssen jetzt irgendwelche Lösungen her, müssen jetzt irgendwelche Entscheidungen getroffen werden. Und das schiebt sich dann vor die Diskussion, wie geht man sozusagen mit den anderen Themen um. Das ist jetzt nicht nach dem Motto, das entlastet uns. Also ich glaube, es sind in Deutschland wirkt, glaube ich, eher das Gefühl, wir als Deutsche können sowieso nur relativ wenig am Weltklima ändern. Und wenn wir das sollten wir schon auch tun, aber wir sollten es nicht so tun, als hinge von uns das ganze Weltklima ab und
es hängt dann halt von uns allen ab.
Ja,
keiner mitmacht.
Ja, das ist das Spieltheorie. Ja, ja, klar, das ist das Problem. Und man kann auch mit guten Gründen sehr skeptisch sein, ob die Menschheit diese Herausforderung besteht, weil eben die Interessenlagen sehr unterschiedlich sind und die Dringlichkeiten auch unterschiedlich gesehen werden und im Übrigen ja auch die Folgen der Erderhitzung durchaus nicht gleichmäßig verteilt sind.
Und stark unterschätzt werden auch.
Ja, aber vor allen Dingen auch nicht gleichmäßig verteilt sind. Also von daher spricht eigentlich ziemlich viel nicht dafür, dass die Menschheit diese Prüfung besteht.
Sie haben 4 Kinder. Haben Sie Enkelkinder?
Ja, 9.
9. Das ist eine gute Menge. Ja, jetzt ist 12 gleich. Das wäre eigentlich die Zeit, das Fassbier anzustecken und draußen in der Sonne weiterzureden.
Ja, mit Sonne ist im November etwas
gerade schlecht, ja. Ja, hier regnet es auch. Haben Sie noch was am Ende, wo Sie sagen, mal unabhängig, ob es direkt ins Thema trifft oder ob es einfach...
Naja, ich sag mal ein Beispiel. Also ich bin in der Tat relativ intensiv immer in Social Media unterwegs. Das ist das, was man im Ruhestand ganz schön machen kann, da zu diskutieren. Und mir fällt eben auf, also wir haben jetzt zum Beispiel relativ viele Posts, die Schnee zeigen und sagen, guck mal, so ätzt sich die Erde. Ne? Also wir haben relativ viel ziemlich ignorante Posts, die aber oberflächlich eine gewisse Plausibilität haben. Und es gibt relativ wenig, die dagegen angehen und erklären, dass natürlich durch die wärmere Luft auch die Niederschläge sich verstärken und wir dann durchaus auch solche Schneeereignisse dem Klimawandel zuschreiben müssen oder können, wie wir sie jetzt in Bayern erlebt haben. Ne? Also sie konnten ja nicht nach München kommen übers Wochenende, jedenfalls nicht mit der Bahn. So, und wir haben eine riesen Klimabewegung mit Fridays for Future und Science for Future etc. etc. Eigentlich müsste das Netz, denn das kann ja jeder machen, mit Diskussionsbeiträgen, warum das wichtig ist, warum das nicht stimmt, warum jenes notwendig ist, überflutet sein. Ich finde die Ausrichtung von Fridays for Future, auch von Last Generation, so nach dem Motto, ich adressiere jetzt hier nur die Politik und die muss es machen, finde ich, das ist okay, aber sie könnten viel mehr dazu beitragen, die Bevölkerung mitzunehmen.
Ist also quasi nicht effektiv, diese Ausrichtung,
naja,
ein Stück weit.
Sie müssten stärker ihre Strategie darauf abstellen, die Mehrheitsmeinung in der Bevölkerung oder die Meinung in der Bevölkerung zu verändern. Na, also Sie sehen ja, die Politik stößt dann bei den Maßnahmen, wo man sagt, ja, das ist sinnvoll, muss jetzt auch sein, ja auch auf ziemlich viel Widerstand in der Bevölkerung. Und da sehe ich eben nicht so viel Hilfe in der Argumentation und auch in dem Beeinflussen der öffentlichen Meinung von einer doch auch pro Kopf und so relativ, zum Glück, relativ großen Klimaschutzbewegung. Also wissen Sie, wir können die Aufgaben nur lösen, wenn sie gesellschaftlich angepackt werden. Und die Politik muss dazu sicherlich die richtigen Grundentscheidungen treffen, aber letztlich braucht sie gerade auch in der Demokratie die Zustimmung der Gesellschaft dafür. Und deshalb würde ich mir halt wünschen, dass eben stärker auch nicht nur auf politische Entscheidungen rekurriert wird, sondern dass den Menschen erklärt wird, denn ich meine, dass das irgendwie ein Thema ist und dass es dringlich ist, haben ja die meisten doch auch irgendwie verstanden. Aber der Fokus der Argumentation adressiert eben nach wie vor sozusagen Berlin. So. Und adressiert nicht Leipzig, Münster, Kempten.
Es adressiert die Politik oder dieses sehr eng geschnürte Korsett einer so und so schönen grünen Welt mit nichts gegen Lastenräder, aber wir kennen dieses Bild. Und dafür sehe ich es auch so, vieles nicht abgeholt.
Ist ja übrigens interessant. Ich lese gerade dieses spannende, sehr empfehlenswerte Buch Triggerpunkte von dem Mautz, der untersucht, ist unsere Gesellschaft jetzt wirklich gespalten oder. Und der macht dann so Triggerpunkte aus, an denen sich sofort die gesellschaftliche Diskussion entzündet. Und das ist das Gendern und das Asyl. Ist aber eben Asyl, aber es ist auch das Lastenrad.
Stimmt, ja.
Es ist auch Symbol. Es ist ein Symbol. Und natürlich wird politische Debatte hängt sich an Symbolen auf, ganz stark, deshalb sind die auch wichtig, an Bildern. Und wir haben eben, kann ich nochmal ein Beispiel aus Münster sagen, Münster ist ja Fahrradhauptstadt Deutschlands und da ist es eben ein stellvertretender Vorsitzender der Westdeutschen Landesbank, die ihren Hauptsitz in Düsseldorf hat, wohnt in Münster. Und der hat früher erzählt, also es ist völlig normal, wenn ich in Münster mit dem Fahrrad in die Landesbank fahre. Weil in Münster fährt jeder, wenn er will, mit dem Fahrrad, auch mit dem Anzug setzt man sich da drauf. Wenn ich das in Düsseldorf machen würde, würde man fragen, ob die Bank noch solvent ist. So. Das heißt, es ist eben auch eine Frage, welche Verhaltensweisen sind geschätzt, sind üblich, sind akzeptiert. Und das ist halt in Münster, weil das über gut, es war topografisch begünstigt, die Niederlande waren in der Nähe, aber seit den 50er Jahren ist das eben schrittweise gewachsen, so Fahrrad. In anderen Städten erlebe ich die Diskussion immer noch ganz anders. Also so nach dem Motto, das ist ein harter Konflikt und man kriegt sich da sozusagen eher auch in die Wolle. Ne? Und diese gesellschaftlichen Veränderungen muss man hinkriegen. Also sie müssen ja im Hinblick auf CO2 und Energieverbrauch und so müssen ja ziemlich viel ändern. Und es ist ja erstaunlich, was geht. Also wir haben ja, auch wenn es da jetzt nachwirkende Diskussionen gibt, wir haben ja in der Pandemiebekämpfung bei Corona doch wahnsinnige Verhaltensänderungen in der Gesellschaft hinbekommen. Es hätte ja keiner vorher für möglich gehalten, dass das überhaupt so durchsetzbar ist, wie es dann geklappt hat. Und daran muss man arbeiten. Und da sind wir dann auch nochmal wieder bei Ihrer Ausgangsfrage. Da vermisse ich schon auch bei meiner Partei, dass sie in diese Richtung, also insgesamt muss es sein, wir unterhalten uns um den richtigen Weg, dass sie diesen Kurs fährt. Und sie erweckt eben oft den Eindruck, ist vielleicht doch nicht ganz so dringend, kann man auch anders machen oder jedenfalls, wenn wir es machen müssten, würdet ihr es kaum merken.
Genau, wenn wir gar nichts machen, merken wir es alle recht bald immer deutlicher. Herr Polenz, ich möchte tatsächlich nochmal unterstreichen, was Sie gesagt haben mit der Bildsprache und dass man nicht nur die Politik adressiert und nicht nur von oben belehrt, sondern einfach auch Sachverhalte erklärt. Das
ja. Also die Leute, es ist ja auch so, das ist ja auch durch die AfD-Arbeit auch ein Stück weit so gekommen. Glaubwürdig, also waren schon ziemlich erfolgreich in der Unterminierung der Glaubwürdigkeit von Politik und in der Glaubwürdigkeit der Medien. So, das heißt, wenn jetzt nicht Sie persönlich, aber Leute wie Sie und nicht so sehr wie ich, weil ich als Politiker da schon identifiziert bin, in diese Presse springen und sagen, ich als Heinz Mayer oder Liese sowieso bin davon überzeugt, dass und dann in die Argumentation gehen, dann wird man diese Glaubwürdigkeitslücke, die jetzt entstanden ist, auch durch AfD-Arbeit, wird man schwer schließen können. Ja, also auch von dem Gedanken her ist es einfach erforderlich, wenn man die Ziele voranbringen will, und das müssen wir, zu schauen, wie man eben möglichst viele in dieser Gesellschaft mitnimmt und da einen Konsens hat. Also die meisten glauben ja immer noch, dass die Erde keine Scheibe ist.
Und auch Kommunikation eben nicht nur aus dem Bauchgefühl heraus betreiben, sondern mit Fachexpertise.
Ja,
Herr Polenz, dann danke ich herzlich fürs Gespräch.
Ja, bedanke mich für die Einladung. Schöne Grüße nach Leipzig. Und wir sind ja in der Adventszeit. Frohen Advent, frohe Weihnachten. Und Sie sind jetzt der Erste, den ich in diesem Jahr einen guten Rutsch wünsche.
Danke, ebenso.
Mm-hmm.